Zwei Drittel FM, euer Lieblingspodcast aus der JSA Berlin, ist zurück mit einer Spezialausgabe. Heute widmen wir uns dem Thema Widerstand und lernen kennen Günter Discher, Walter Klingenbeck und den Namensgeber der Schule, die hier in der Jugendstrafanstalt auch die Räumlichkeiten für diesen Podcast zur Verfügung stellt, Helmut Hübener. Viel Spaß.
Zwei Drittel FM.
Zwei Drittel FM.
Zwei Drittel FM.
Zwei Drittel FM.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe 2 Drittel FM, der Podcast aus der JSA Berlin, genauer aus der Helmut-Hübner-Schule in der JSA Berlin. Heute wollen wir mal darüber sprechen, warum die Helmut-Hübner-Schule Helmut-Hübner-Schule heißt. Und wir werden auch sprechen über eine Aufführung, die hier vor wenigen Wochen stattgefunden hat, die mich persönlich sehr beeindruckte. Mein Name ist Vincent und ich begrüße mit mir im Studio Lucky. Hallo.
Hallöchen.
Dembe.
Dembe hier.
Und Frau Lang.
Hallo.
Vielleicht kann der Beginn dieser Folge daraus bestehen, dass wir erstmal klären, wer Helmut Hübner gewesen ist. Wer möchte damit beginnen? Wer hat da eine Antwort drauf?
Also soweit ich weiß, ist Helmut Hübner ein Jugendlicher gewesen, der aufgrund von meiner Meinung nach Bagatelldelikten hier in der Anstalt damals, also zur damaligen Zeit, zur NS-Zeit hingerichtet worden ist. Aber ich denke, die Schuldirektorin Frau Lang könnte euch mehr darüber erzählen.
Okay, also Helmut Hübner war 17 Jahre alt und ist zu dem Zeitpunkt 1942 am 27.10. von den Nationalsozialisten hingerichtet worden, also ermordet worden, weil er Flugblätter verteilt hat. Ihm war es sehr wichtig, seinen freien Willen zu behalten und die Wahrheit zu berichten. Und dafür müsste er mit dem Leben bezahlen. Also was wir heute eigentlich als Zivilcourage bezeichnen würden und als was Wertvolles erachten. Und das Todeshaus, in dem er die kurze Zeit vor seiner Ermordung verbracht hat, stand damals auf dem heutigen Sportplatz der Jugendstrafanstalt Berlin. Und dadurch war die Nähe, die räumliche Nähe und auch die alterstechnische Nähe zu unseren Inhaftierten, war für uns so eine Idee, beziehungsweise Frau Köbel hat das mit eingebracht, die sich sehr mit dieser Zeit beschäftigt, dass das eigentlich ein Vorbild für uns sein könnte, für uns alle. Und auch so ein Mahnmal dafür, dass man immer wieder sich den freien Willen erinnern sollte und dass man auch sich eine eigene Meinung bilden sollte und die eigene Meinung auch kundtun sollte.
Und seit wann heißt die Helmut-Hübner-Schule jetzt Helmut-Hübner-Schule?
Die Helmut-Hübner-Schule heißt seit dem 8.1.2020 Helmut Hübner. Der 8.1. ist der Geburtstag von Helmut Hübner.
Jetzt habe ich ja schon eine Aufführung angesprochen, die hier stattgefunden hat im Oktober. Das ist der Todestag von Helmut Hübner gewesen, glaube ich, der da zelebriert wurde. In dieser Aufführung, es war eine szenische Lesung, wurde nochmal zurückgeblickt auf das Leben und Wirken von Helmut Hübner. Wie kam es denn zu diesem Projekt?
Ja, wie es genau dazu kam, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Frau Lang ist irgendwann auf mich zugekommen, hat mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, bei so einem Workshop mitzumachen, bei dem wir am Ende eine szenische Lesung aufführen wollen. Habe ich erstmal zugesagt, habe dann Dembe irgendwann mit reingeholt. Herwald war schon ganz am Anfang mit dabei. Und wir haben dann uns drei Widerstandsmenschen herausgesucht, darunter Helmut Hübner, dann Günter Discher und Walter Klingenbeck. Und haben dann deren Leben so ein bisschen Revue passieren lassen, sage ich mal, und uns danach Texte geschrieben zu den einzelnen Personen und probiert, in die Leute hineinzuversetzen. Und das haben wir dann am Ende aufgeführt.
Inwiefern hat euch die Geschichte von Helmut Hübner beeindruckt?
Ehrlich gesagt haben uns alle drei schwer beeindruckt. Also nicht nur Helmut Hübner, sondern Walter Klingenbeck und auch Günter Discher, weil die in so frühem Alter mit sowas Krasses konfrontiert waren. Also die waren ja offiziell mit dem Tode konfrontiert. Nur dafür, dass sie entweder deren Hobbys ausleben durften oder einfach das erkannt haben, was halt nicht rechtens ist und die halt dafür mit dem Tode belangt worden ist. Und zuallererst finde ich das sehr krass mutig so, weil letztendlich standen die halt hinter deren Wort. Also die haben nicht abgekackt, die sind nicht eingeknickt, obwohl die hingerichtet werden. Und letztendlich hat mich das stark beeindruckt, so wie viel Mut an diesem Tag oder an dieser Nacht gelegt wurde.
Ja, ich kann mich dem eigentlich nur anschließen. Also die hatten ja, also wir haben ja drei Charaktere behandelt und die hatten alle ihre Gründe, irgendwie in den Widerstand zu gehen. Bei Günther Discher war es, weil er einfach Musik hören wollte, die den Nazis nicht gefallen hat. Bei Hübner und bei Klingbeck war es eigentlich, weil deren Jugendorganisation verboten wurden, deren christlichen Organisation da. Und die Sachen haben die dann so weit angetrieben, dass sie am Ende bis auf Discher ihr Leben für gelassen haben, obwohl Discher auch jahrelang dann im Konzentrationslager saß. Und das war, glaube ich, für uns alle sehr beeindruckend.
Nun war Helmut Hübner ja auch ein sehr gläubiger junger Mann. Inwiefern haben Religion und Glaube seine Geschichte mitgeprägt und vielleicht auch dazu beigetragen, dass er sich so verhielt, wie er sich verhalten hat?
Letztendlich war sein Glaube halt so sein letzter Halt. Und ich denke auch über den Glauben, dass er halt Mut gefunden hatte, dass er einfach keine Angst vor dem Tod hatte, so mit 17. Ja, das ist schwer beeindruckend. So wenn ich mich jetzt in seine Lage hineinversetzen würde, ich hätte garantiert anders gehandelt, ganz ehrlich. Man kann jetzt sagen, dass ich vielleicht ein Feigling bin oder was weiß ich, aber was er da an diesem Tag geleistet hatte, war einfach, also...
Also er hat ja sogar noch die komplette Schuld auf sich genommen.
Genau.
Also beide, sowohl Klingbeck als auch Hübner, haben die komplette Schuld auf sich genommen, obwohl andere noch mit dann beteiligt waren. Und das im Angesicht des Todes und dann noch Briefe, Abschiedsbriefe zu schreiben, die so viel Wärme ausstrahlen und so viel Zuversicht, obwohl ich weiß, am nächsten Tag muss ich mich unter die Guillotine begeben und mein Kopf ist ab. Das ist einfach, also ich finde das wahnsinnig bewundernswert und das war es uns auch wert, eben genau diese drei jungen Menschen darzustellen und aber auch diese Perversion dieses Systems, was so nie wieder irgendwo sich etablieren darf.
Das wird vielleicht gleich noch mal eine Frage münden, was gerade gesagt wurde, denn das ist ja was im Geschichtsunterricht immer wieder gerne mal als Frage gestellt wird oder auch auf der Straße heutzutage wieder so. Was hättet ihr getan, wenn ihr damals dabei gewesen wärt? Jetzt muss man sich vielleicht sogar auch fragen, was macht man jetzt, wenn ein Rechtsruck in der Gesellschaft stattfindet? Aber bevor wir darüber vielleicht sprechen, möchte ich noch mal über die Briefe, die jetzt kurz erwähnt worden sind, reden. Weil mich das schon interessiert, mit welchen Quellen habt ihr gearbeitet? Wie seid ihr da vorangegangen? Wie habt ihr euch in diese Leben dieser jungen Männer reinarbeiten können?
Ja, also wir haben viele Materialien gehabt. Wir können jetzt hier nicht selbst irgendwie wie draußen was googeln und ausdrucken. Aber Frau Lang und die anderen Beteiligten haben uns auch sehr, sehr viel Materialien gegeben. Und da waren eben auch diese Abschiedsbriefe drin. Also bei mir, ich habe ja Walter Klingbeck gespielt. Und der hat mich damals schon sehr bewegt, dann bei der Aufführung auch von Hübner. Der war auch zu finden, der Abschiedsbrief. Und Discher hatte eben am Ende noch mal ein paar letzte Worte, die, glaube ich, aus einem Interview waren, wenn ich mich richtig erinnere.
Also der Abschiedsbrief, den du quasi vorgetragen hast, in der Rolle des Klingbeck, ne? Der hat mich, ehrlich gesagt, noch mehr berührt als der von Hübner, weil der so voller Mut und Zuversicht war und auch also diese Fähigkeit oder die Größe, das alles auf sich zu nehmen und zu sagen, Leute, ich wünsche euch noch ein gutes Leben, für mich ist es jetzt leider vorbei, aber es ist für eine gerechte Sache gewesen. Das hat mich total beeindruckt und auch gerührt, muss ich sagen. Was hat es mit euch gemacht? Wie habt ihr das erlebt, als ihr das zum ersten Mal gelesen habt?
Also, ich fand sehr starke Worte. Ich glaube, die spielen wir auch später nochmal ein, ne? Also wenn man sich vorstellt irgendwie, und das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, dass man jetzt gleich den letzten Weg irgendwie antritt und dann gleich sterben wird für so ein Verbrechen, wenn es überhaupt ein Verbrechen ist. Das ist schon krass. Also dann während der Proben und so war es ehrlich gesagt, hat es jetzt nicht so berührt, aber an dem Tag irgendwie war nochmal alles ganz anders. Und der ganze Saal war voll und da habe ich dann auch das erste Mal richtig Gänsehaut bekommen, als ich die Sachen da ausgesprochen habe. Und habe ich einfach sehr viel Respekt vor, wie man sowas direkt vor seinem Tod so ruhig, so gefasst, so erwachsen sagen kann. Und Klingbeck war auch noch sehr, sehr jung.
Wie kam es überhaupt zu der Idee, eine szenische Lesung aus diesen Schicksalen zu machen?
Also wir sind ja alles keine Theaterregisseure und ich weiß auch nicht, ob Theater die richtige Variante ist, mit so einem schweren Thema umzugehen. Ich finde es halt immer am beeindruckendsten, wenn man tatsächlich diese Menschen, die heute keine Stimme mehr haben, die Stimme nochmal zurückgibt. Und diese ganzen Quellen, die wir da ausfindig gemacht haben, die sind ja nicht so leicht zugänglich, sodass man die irgendwo, oder man kommt wahrscheinlich gar nicht auf die Idee, die im Internet zu googeln. Und das finde ich schon eigentlich am beeindruckendsten, wenn man die für sich sprechen lässt und wenn man da gar nicht viel dazu erfinden muss. Und so eine szenische Lesung ist ja jetzt auch nicht, dass ich wie ein Theaterschauspieler agiere, sondern dass ich das wirklich so vortrage, wie man sich das ungefähr vorgestellt hat, dass die das vielleicht auch erzählt haben. Beziehungsweise wenn ich das einfach als neutraler Berichterstatter nochmal mit dem Publikum teile.
Was man an der Stelle aber auch nochmal sagen muss, wir hätten es niemals hinbekommen ohne Frau Lang, ohne Frau Klasen und ohne Krone Herrn Hedke. Die verdienen da ganz, ganz viel Beifall.
Ja, dann machen wir, nehmen wir den noch kurz auf, den Beifall. Ja.
Und liebe Grüße an alle an dieser Stelle.
Weil wir die Briefe jetzt schon mehrfach erwähnt haben, würde ich sagen, hören wir doch mal in einen von den vorgetragenen Abschiedsbriefen rein. Und zwar in den von Herrn Klingenbeck, weil der hat mich besonders berührt.
Lieber Johnny, vorhin habe ich von deiner Begnadigung erfahren. Gratuliere. Mein Gesuch ist allerdings abgelehnt. Ergo geht's dahin. Nimm's nicht tragisch, du bist ja durch. Und das ist schon viel wert. Ich habe soeben die Sakramente empfangen und bin jetzt ganz gefasst. Wenn du etwas für mich tun willst, bete ein paar Vaterunser. Leb wohl.
Ja, auch jetzt beim zweiten Mal hören berühren mich diese Worte ehrlich gesagt schon sehr. Und ich bewundere den Mut, für seine eigene Meinung so einzustehen, auf diese Art und Weise. Jetzt haben wir vorhin schon kurz angedeutet, dass wir in Zeiten leben, in denen so ein Rechtsruck stattfindet, in denen man sich auch vielleicht wieder stark machen muss gegen gewisse Positionen oder seine eigene Meinung vielleicht auch vehement vertreten muss. Wie inspirierend ist die Geschichte von diesen drei jungen Männern, was das angeht? Also ist eure Idee von Widerstand sozusagen, ist es jetzt eine andere, als die es vorher war?
Sie ist, also für mich persönlich ist es dieselbe, weil ich bin der Meinung, Widerstand ist immer ganz wichtig und wird für mich ganz groß geschrieben, weil wir leben in dieser, also genau wegen dem Widerstand oder Widerständen in allen Aspekten, hätten wir nicht diese Gesellschaft, in der wir jetzt leben, so. Ist jetzt meine Meinung und
also positiv gemeint.
Positiv gemeint, ganz klar. Und ich will damit jetzt auch nicht sagen, dass wir jetzt irgendwie Rebellen sind, wenn ich Widerstand sage. Einfach halt Widerstand gegen, das Böse klingt jetzt scheiße, aber so gegen halt das, was Unrecht ist und ideologisch gesehen nicht sinnvoll für mich erscheint.
Mhm. Ja, schön gesagt. Wie ist es bei dir, Lucky? Ist es was, was deine Sicht auf gewisse Dinge verändert hat? Also eben vielleicht auch auf Dinge wie Widerstand leisten oder seine Meinung zu verteidigen?
Ich finde es sehr, sehr schwierig, weil ich finde, man kann nichts irgendwie mit den Jungs da vergleichen. Die sind für nichts gestorben. Und ja.
Also man würde ja heute auch nicht mehr von Widerstand sprechen. Also Widerstand ist ja wirklich in einem System, wo für uns heute ganz normale Handlungen letztendlich zu Straftaten werden. Heute würde man ja eher von Zivilcourage sprechen. Und insofern ist Helmut Hübner, Walter Klingenbeck, Günter Discher für mich schon ein Mahnmal, dass man wirklich nie aufgeben sollte, seine eigene Meinung kundzutun. Und gerade auch jetzt, wo das rechte Potenzial wieder sehr, sehr zunimmt, auch zu sagen, nee, diese Menschen, die mit uns hier in Berlin, in Deutschland leben, gehören zu uns und die werden nirgends anders hingeschickt, sondern wir sind eine Gemeinschaft und wir werden auch für die Zukunft, wir können nicht Probleme national lösen, sondern wir müssen sie einfach gemeinsam lösen. Und ich glaube, da ist schon Helmut Hübner und die anderen ein Mahnmal für uns oder eine Erinnerung daran, dass wir nicht aufgeben sollten, einfach uns eine eigene Meinung zu bilden und uns nicht von anderen sagen zu lassen, was wir zu denken haben.
Also mir ist aufgefallen, das hatte ich vorhin schon mal erwähnt, dass die Person Helmut Hübner im Bewusstsein der Bundesrepublik nicht so groß verhandelt wird, wie es eigentlich sein sollte. Was würdet ihr euch vielleicht wünschen, wenn es um die Person Helmut Hübner geht, in der Wahrnehmung da draußen? Es gab ja da wohl auch Leute auf der Aufführung, die planen, da medial was zu machen, so eine Art Fernsehserie oder einen Film, so genau weiß ich das nicht. Aber es gibt schon Interesse an der Figur. Würdet ihr euch wünschen, dass es zum Beispiel über Helmut Hübner oder auch über Klingenbeck so eine Art Netflix-Serie geben würde? Glaubt ihr, dass das würde was bringen? Oder?
Weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ich denke, also bei Netflix gibt es jetzt auch ein Riesenangebot. Weiß nicht, ob das da so ein bisschen untergehen würde. Wichtig ist halt, dass die Geschichten irgendwie nicht so vergessen werden. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Wie man das hinkriegt, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ja, aber die dürfen auf jeden Fall nicht vergessen werden. Weder Klingenbeck noch Discher oder natürlich auch nicht Hübner.
Ja, das ist wirklich eine interessante Frage. Wie macht man das? Weil es ist ja nun mal so, dass Zeitzeugen und Zeitzeuginnen immer weniger werden. Also es gibt kaum noch Leute, die das als Erwachsene oder zumindest als denkende Jugendliche mitbekommen haben. Die sind einfach aus Altersgründen nicht mehr am Start. Und da wäre es natürlich interessant, einen Weg zu finden, wie man diese Erinnerungskultur weiterführen kann und vielleicht auch mit modernen Medien weiterführen kann. Deswegen, also mich würde diese Serie oder so eine Art Film schon sehr interessieren und ich glaube, dass die Figur Helmut Hübner noch viel bekannter werden muss. Vielleicht trägt ja der Podcast hier schon ein bisschen dazu bei und ich möchte hier schon vielleicht mal zwischendurch dazu aufrufen, dass ihr da draußen Helmut Hübner einfach mal googelt. Helmut mit TH geschrieben und Hübner mit einem E hinterm B. Eine extrem interessante Persönlichkeit und, wenn ich richtig informiert bin, auch der jüngste Widerstandskämpfer, der hingerichtet worden ist von den Nazis. Und eben Namenspatron dieser Schule, darüber haben wir heute so ein bisschen gesprochen. Ich möchte mich zunächst mal bedanken fürs Interview und will aber die Hörerschaft darauf hinweisen, dass wir gleich noch weitersprechen, und zwar mit Julia Mägdefrau. Sie ist Nachfahrin eines hier hingerichteten Widerstandskämpfers, der allerdings nicht im jugendlichen Alter hier hingerichtet worden ist, sondern im Alter von 55 ungefähr, glaube ich. Das werden wir genauer besprechen mit Julia Mägdefrau, die wir eingeladen haben. Die hat eine der vorhin zitierten Reden gehalten, vor Beginn der Aufführung.
Naja, bevor wir jetzt Frau Mägdefrau hören, hören wir uns jetzt noch den Rap-Song an, der für diese Aufführung gemacht wurde, produziert von Krone. Genau. Viel Spaß damit.
Hör zu und schau auf diese drei jungen Männer. Shoutouts gehen raus an die einsamen Kämpfer. Mut und Glaube, ihre gemeinsamen Nenner. Mit gesundem Selbstvertrauen gegen die feindliche Agenda. Hübner, mein Name, mein Glaube ist mein Anker. Er gibt die Richtung vor, mein tägliches sei dankbar. Ich bin Mormone, doch versteck ich mich? Was die Nazis glauben, das check ich nicht. Darum bin ich aus der Hitlerjugend ausgetreten. Man kann noch viel mehr tun, außer beten. Nein, auf keinen Fall. Einer muss vorangehen, nicht zu allen schweigen. Alles bloß an sich. Ich höre BBC, ich weiß, dass es verboten ist. Die Nazis lügen, weil ihre Wahrheit verbogen ist. Ich schreibe meine auf, verteile sie auf Flyer. Glaub nicht die Propaganda der Lautschreier. Wir Mormonen werden ungerecht behandelt. Das ganze Land in einen Unrechtsstaat verwandelt. Sie töten Juden, sind Satan unterm Strich. Meine Handlungen strafbar, doch die Wahrheit muss als Licht.
Krieg ist krank, genau wie dieser Mann. Längst haben wir erkannt, dass man nicht siegen kann. Für dieses Land leben wir riskant. Wir leisten Widerstand, dafür klagen sie uns an.
Swing ist mein Ding, nenn mich ruhig King of Swing. Mir gelingt, ohne zu singen, dich zum Tanzen zu bringen. Der Swing erklingt, alles schwankt und schwingt. Jeder trinkt, nicht zwingt, der Swing zum Tanz im Ring. Doch sie verbieten, beschatten und bestrafen sie, schließen ich auf diese Platte nicht mehr haben, sie nennen es entartete Kunst, sie verbrennen es. Und was erwartet uns? Gehetzt und gejagt von der Gestapo, verletzt jeden Tag. Der Terrorwahllos, ich weiß, wie recht ist.
Dieser Scheiß im Gleichschritt,
wenn's vielleicht nicht leicht ist,
seh dich meistens gleich mit.
Krieg ist krank, genau wie dieser Mann. Längst haben wir erkannt, dass man nicht siegen kann. Für dieses Land leben wir riskant. Wir leisten Widerstand, dafür klagen sie uns an.
Auf Radio Vatikan hörte ich voller Trotz und Charme von der Zerstörung in Rotterdam. Ich flehte und betete Gott erbarm.
Siehst du denn nicht die Verbrechen? Nazis sind richtig am Hetzen. Du Trottel, brichst dich den Gesetzen. Glaub mir, das wird sich später rächen. Warum siehst du mich hier in Ketten? Es war meine Pflicht anzuecken. Doch man darf sich hier nicht widersetzen. Was könnte mich jetzt noch retten? Ich kann mich nicht mehr verstecken. Denkst du, dass Richter gerecht sind? Siehst du denn nicht, dass sie schlecht sind? Man sollte sie nicht unterschätzen. Guck diese teuflischen Mächte, ich spuck in ihr käufliches Lächeln. Säbel wetzen und stechen, verletzen, doch ihr werdet mich niemals brechen.
Krieg ist krank, genau wie dieser Mann. Längst haben wir erkannt, dass man nicht siegen kann. Für dieses Land leben wir riskant. Wir leisten Widerstand, dafür klagen sie uns.
und schau auf die drei jungen Männer. Shoutouts gehen raus an die einsamen Kämpfer. Mut und Glaube ihre gemeinsamen Nenner. Mit gesundem Selbstvertrauen gegen die feindliche Agenda. Hör zu und schau auf die drei jungen Männer. Shoutouts gehen raus an die einsamen Kämpfer. Mut und Glaube ihre gemeinsamen Nenner. Mit gesundem Selbstvertrauen gegen die feindliche Agenda. Gegen die feindliche Agenda. Gegen die feindliche Agenda.
Vielen Dank an alle Beteiligten für diesen Track der Woche, der in der Tat Originalzitate von Helmut Hübener, Walter Klingenbeck und Günter Discher. Vertont Hip-Hop und Widerstand, das geht ganz gut zusammen und vielleicht hätte das damals auch schon ähnlich geklungen, wenn das Genre schon existiert hätte. Wir sprechen im Folgenden mit Julia Mägdefrau. Sie hat im Rahmen der vorhin schon erwähnten Aufführung einen Brief ihres Urgroßvaters vorgetragen. Sie ist die Nachfahrin, also Urenkelin von Adam und Greta Kuckhoff. Beide waren im Widerstand aktiv und erstgenannter, also Adam Kuckhoff, ist ebenfalls hier hingerichtet worden in Plötzensee. Was man aus der Geschichte lernen kann oder vielleicht sollte, das erfahrt ihr von Julia Mägdefrau im Gespräch mit Lucky und Dembe. Viel Spaß.
So, wir sitzen jetzt mit Julia Mägdefrau hier. Vielen Dank, dass du hier bist.
Ey, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt.
Wir würden gleich mal einsteigen mit der ersten Frage. Wie hast du von der Geschichte von deinem Urgroßvater erfahren?
Tatsächlich ganz genau weiß ich das nicht mehr. Also es wurde immer mal von meiner Oma irgendwie erwähnt und auch von meinen Eltern. Aber ich glaube, dadurch, dass ich das so richtig hundertprozentig, also mich damit auch mehr beschäftigt habe und irgendwie das genauer wusste und auch das Buch von meiner Uroma gelesen habe, war so, oh, ich glaube, ich habe nach der 12. die Schule abgebrochen und in der Zeit hatte ich dann tatsächlich das Buch von meiner Uroma gelesen und mich dann mehr damit beschäftigt. Also so richtig mit 18.
Was mich interessieren würde, ist, welche Position in der Gesellschaft hatte denn dein Urgroßvater, bevor er in den Widerstand eintrat?
Also was ich gelesen habe, dass der tatsächlich so im Ersten Weltkrieg noch auch sehr patriotisch war und noch nicht so kritisch war und das dann immer mehr so entwickelt hat, dass er dann auch irgendwie in die Sozialistische Partei eingetreten ist, immer sehr künstlerisch war und dann immer mehr in diese Widerstandsrichtung, in die linke Richtung einfach gegangen ist und auch der Freundeskreis sich so in die Richtung entwickelt hat.
Wofür wurde denn dein Urgroßvater verurteilt?
Das genaue Urteil, ich kann dir nicht sagen, was genau der Tatvorwurf, wie der genau genannt wurde, aber es ging in so eine Richtung Spionage, Hochverrat. Die Rote Kapelle, die haben sich nicht selber so genannt, die Gestapo hat ihnen den Namen gegeben. Die haben zum einen hatten die ein Funkgerät, wo sie Infos weitervermitteln wollten, haben aber auch Klebezettel verteilt zu verschiedenen Aktionen. Genau, und sehr viele von den MitgliederInnen, Frauen und Männer, sind hier in Plötzensee hingerichtet worden.
Also Taten, wofür man heute nicht verurteilt werden wird, also.
Genau, dafür würde man auf jeden Fall, also vielleicht würde man, selbst wenn man so illegale Plakate macht, dann würde man vielleicht irgendwie Sachbeschädigung kriegen.
Genau.
Du würdest aber auf gar keinen Fall im Gefängnis sitzen deswegen und schon gar nicht zum Tode verurteilt werden, ne, so safe.
Der hat vielleicht eine etwas persönliche Frage und zwar, was hat diese Geschichte mit dir so gemacht, also persönlich? Hat es vielleicht dein Leben auch ein Stück weit ein bisschen beeinflusst?
Es gibt, glaube ich, mehrere Ebenen, auf denen, also es hat mich ziemlich beeinflusst. Auf der einen Seite ist so, dass mir davon viel erzählt wurde und meine Eltern und auch meine Oma immer super Wert drauf gelegt haben, gegen Ungerechtigkeiten aktiv zu werden. Das heißt, ich habe einfach relativ früh schon als Jugendliche auch ganz viele Bücher zum Thema NS und Widerstand gelesen und zu der Geschichte. Aber habe auch früh angefangen, mich gegen Rassismus zu engagieren. Habe immer sehr links aktiv so und fand es total wichtig, und so gegen Ungerechtigkeiten Sachen zu machen. Und ich glaube, zum Teil kam auch die Entscheidung, soziale Arbeit zu studieren, auch so ein bisschen daraus. Irgendwie das Gefühl, boah, ich will auch mit jungen Menschen an so Themen arbeiten und irgendwie die Gesellschaft verändern. Das ist so das eine. Und das andere ist, dass ich glaube, dass es auch Traumata bei uns in der Familie gibt, auch daraus bestehend. Also mein Opa, der ist ja quasi in der Haftzeit geboren worden. Sein Vater ist hingerichtet worden. Seine Mutter saß dann ja auch im Gefängnis und später befreit worden. Ich glaube, der hat ganz viel harte Sachen mitgenommen und der hat irgendwann auch Suizid begangen. Und ich glaube, dass all sowas bei uns in der Familie auch Sachen ausgelöst haben, über die nicht geredet wurde, aber die trotzdem sozusagen weitergegeben werden. So, deswegen auf so einer persönlichen Ebene und auf so einer politischen Ebene hat das auf jeden Fall was gemacht.
Wie ist es hier vor Ort, über die Hinrichtung deines Urgroßvaters zu sprechen?
Oh, das ist tatsächlich was am Anfang sehr emotional, als ich das erste Mal hier war, weil ich war immer mal bei der Gedenkstätte, die ja quasi auf der anderen Seite ist. Da sieht man natürlich auch das Gefängnis. Und dann war ich vor, ich weiß nicht, im halben, dreiviertel Jahr habe ich mich das erste Mal mit Birgit Lang getroffen und wusste, okay, ich gehe hier rein. Und es war so schon so dieses Gefühl, okay, mein Uropa saß hier auch 5 Monate und mit dem auch Bewusstsein, er wusste auch, dass er hingerichtet wurde oder hingerichtet wird. Und das ist genau der gleiche Ort. Also ne, es gibt hier irgendwie noch Häuser, die auch damals schon da waren. Es ist irgendwie derselbe Raum quasi. Das fand ich schon irgendwie nochmal wow. Und ich fand auch so dieses, ich habe den Brief dann ja bei der Gedenkveranstaltung vorgelesen und da war natürlich, also ihr wart auch da, ihr seid hier auch, natürlich aus ganz anderen, also das ist eine andere Zeit, so, und trotzdem zu wissen, ey, hier sitzen auch jetzt irgendwie Menschen in den Zellen, so, und damals auch, und also wie sich diese Geschichte sozusagen an so einem Ort widerspiegelt und auch wie beeindruckend das trotzdem auch ist, wie ihr euch auch mit der Geschichte auseinandersetzt und trotzdem irgendwie auch so zu wissen, boah, irgendwie, der ist hier auch langgelaufen, der hat das auch gesehen, also so irgendwie hat das schon was gemacht.
Du hast es ja schon kurz angerissen. Du hattest ja bei der Gedenkveranstaltung den Brief von deinem Urgroßvater vorgelesen. Willst du vielleicht für die Zuhörer irgendwie mal erzählen, worum es da ging, was das für ein Brief war?
Genau, also mein Uropa saß, also er wurde im September 1942 festgenommen und saß dann von, ich glaube, März bis August hier, bis er hingerichtet wurde. Und am Tag seiner Hinrichtung hat er mehrere Briefe geschrieben, an seine beiden Söhne und an seine Frau und den Brief an seine Frau Greta Kuckhoff, die währenddessen ja auch in Haft saß, genau, den habe ich vorgelesen, den Abschiedsbrief an dem Tag, wo er schon wusste, er stirbt gleich.
So, der Brief von deinem Urgroßvater endet mit dem Satz: Es ist 5 Uhr, kurz bevor ich gehe, schreibe ich dir den letzten Gruß. Ich habe ja Walter Klingbeck bei der szenischen Lesung gespielt und hatte auch den letzten Brief von ihm vorgelesen und fand den sehr beeindruckend, fand auch sehr beeindruckend, wie er in den letzten Sekunden so gedacht und beschrieben hat. Was denkst du darüber?
Ich finde das unglaublich auch beeindruckend, also zu wissen, dass so mein Uropa irgendwie weiß, okay, ich werde gleich in den nächsten Minuten, Stunden irgendwie nicht mehr leben und zu wissen, okay, ich schreibe jetzt meinen Kindern und meiner Frau und vermittle trotzdem irgendwie dieses, okay, ich weiß, wofür ich eingestanden bin, so, und ich will, dass du nochmal weißt, ey, ich bin froh, dass du überlebst, so, und irgendwie noch so viel Kraft da drin auszustrahlen, so, das irgendwie finde ich krass beeindruckend.
Da kann ich mich nur anschließen. Du auch, oder Dimme?
Natürlich, natürlich. Julia, wir haben ja darüber geredet, über deinen Urgroßvater, was ihm alles angetan wurde, und daher die Frage, ob du dich vielleicht moralisch einfach verpflichtet fühlst.
Also ich glaube schon, dass das natürlich ein Teil dessen ist, weswegen es mir wichtig ist, sozusagen politisch aktiv zu sein und das auch in der sozialen Arbeit. Also auch mit jungen Menschen zu sagen, ey, ich will mit euch auch, also es geht ganz viel um persönliche Sache in der sozialen Arbeit, ne, was die Jugendlichen betrifft und womit sie sich beschäftigen und wo ich sie unterstütze. Und ich will denen aber auch was mitgeben oder möchte zum Beispiel auch so Erinnerungsarbeit machen und jetzt nicht irgendwie das, also und gerade dann auch, also ich bringe zum Teil auch die Biografie von meinen Urgroßeltern mit ein, sozusagen, um so einen persönlichen Zugang zu haben, weil ich glaube, dass total wichtig ist, an den NS und an den Holocaust zu erinnern, aber nicht trocken sozusagen. Und ich glaube, dass so biografische Zugänge total wertvoll sind.
Wie wichtig ist denn diese Erinnerungskultur in der Zeit, in der wir jetzt aktuell leben, deiner Meinung nach?
Oh, ich finde, das wird immer wichtiger. Also ich finde, wenn wir uns die Gesellschaft gerade angucken, irgendwie die AfD gewinnt immer mehr Stimmen, also ne, rechte Tendenzen, Rassismus, alle möglichen Diskriminierungsformen nehmen zu, so, dann kommt hinzu, Zeitzeuginnen aus der Zeit leben auch in der Regel nicht mehr, und ich glaube, das ist ein Teil auch, um irgendwie gesellschaftlich was zu ändern, ist auch Erinnerungsarbeit, natürlich nur ein Teil, aber ich finde, das ist, genau, wird immer relevanter.
Wird dann auch Widerstand immer relevanter in der Gesellschaft?
Also ich glaube, laut zu sein und auch widerständig zu sein auf jeden Fall. Also ne, und auch über gesellschaftliche Zustände nachzudenken und auch Sachen, die schieflaufen, die auch zu benennen und da aktiv zu werden, sozusagen, ist unglaublich wichtig, ja. Und glaubt ihr, dass sich gesellschaftlich was ändert? Wenn, also ne, ihr seid ja relativ jung, also jünger als ich, und ihr beschäftigt euch mit solchen Themen. Glaubt ihr, das kann gesellschaftlich was verändern, so Erinnerungsarbeit, sich mit der Vergangenheit zu beschäftigen?
Natürlich, weil wenn man sich damit nicht beschäftigt, dann ist es irgendwann vergessen. Und es stärkt dann einfach nur parallel, meiner Meinung nach, die konservative Meinung, dass, dass es eine Schwarz-Weiß-Welt ist, aber die Welt ist meiner Meinung nach nicht schwarz-weiß und deswegen sollte man immer an solchen Erinnerungsprojekten oder Zeitzeugen immer wieder anknüpfen.
Würdest du dir wünschen, dass die Geschichte von deinem Urgroßvater präsenter wäre in der heutigen Zeit oder generell so Geschichten einfach öffentlicher publiziert werden würden?
Ja, also gerade bei der Roten Kapelle, der sogenannten Roten Kapelle, da war ja also Adam Kuckhoff, aber auch meine Uroma Greta Kuckhoff, noch ganz viele andere Frauen und Männer drin und die galten ganz lange als Landesverräter sozusagen. Also meine Uroma hat auch noch versucht, danach dagegen vorzugehen. Das heißt, gerade in Westdeutschland waren die ganz negativ gesehen. In der DDR wurden sie gefeiert und in Westdeutschland galten sie als LandesverräterInnen. Und das hätte natürlich mehr Aufmerksamkeit und mehr Anerkennung gebraucht. Und klar, es gibt irgendwie Gedenktafeln, es gibt auch Straßen, die nach Kuckhoff benannt sind. Aber ich glaube, so das, also auch das Buch von meiner Uroma und auch seine Werke aus der Zeit sind halt nicht bekannt und sind auch nicht groß veröffentlicht. Wenn man sich jetzt viel mit Widerstand und NS-Geschichte irgendwie auseinandersetzt, wissenschaftlich, dann kennt man irgendwie Kuckhoff und die Rote Kapelle und es gab inzwischen auch Kinofilme, aber es ist trotzdem noch ein zu kleiner Anteil, würde ich sagen.
Wie sollte man das besser kommunizieren? Wie sollte man besser über so ein Thema sprechen? Hast du da irgendwelche Ideen, Vorschläge, wie die Leute besseren Zugang dazu kriegen könnten?
Ich glaube, es hätte, also früher hätte es einfach, hätte den Zeitzeugen mehr zugehört werden müssen. Und einfach das ernst zu nehmen und auch nicht Widerstand zu werten, sondern erstmal zu sagen, ey, oder auch verfolgten Gruppen, also ne, sozusagen dich gleichzustellen und dran zu erinnern, das hätte es gebraucht. Und ich glaube, es braucht jetzt auch einfach neue Ideen und auch neue Konzepte, wie wir erinnern. Also weil ich glaube, Erinnerung verändert sich dadurch, dass die Zeitzeuginnen nicht mehr leben. Und ich glaube aber auch, dass junge Menschen einen ganz anderen Zugang haben. Und gerade vielleicht auch Menschen, die keine deutsche Familiengeschichte haben, auch einen anderen Erinnerungszugang brauchen, sozusagen. Und du kannst daran anders erinnern. Und ne, auch sowas wie eine szenische Lesung kann, glaube ich, ein Zugang für junge Menschen sein. Ey, mein Geschichtsunterricht in der Schule war eine Katastrophe. Also sozusagen. Und ich war trotzdem geschichtlich interessiert, aber es gibt ganz viele, wenn du keinen guten Geschichtsunterricht hast, dann beschäftigst du dich nicht mit dem Thema. Und dafür bräuchte es einfach Ideen und einfach wahrscheinlich auch mehr Fördergelder für Projekte, die diese Arbeit machen.
Das ist ja gerade ein ganz, ganz schwieriges Thema. Mehr Gelder. Also wir hier haben jetzt auch schon teilweise Aushilfskräfte hier in der Schule verloren, weil die Gelder nicht mehr da sind. Ganz schlimme Sache gerade.
Auf jeden Fall. Also ne, wir sind jetzt, Straßensozialarbeit in Neukölln sollte zu 50% gekürzt werden.
Wirklich?
Und das nach dem Jugendgewaltgipfelgelder und nach Silvester. Das ist jetzt, das ist jetzt abgewendet worden. Aber klar, es geht immer wieder darum, dass soziale Projekte, auch Erinnerungsprojekte, wir zu wenig Geld zur Verfügung haben. Und natürlich Fachkräfte dadurch auch fehlen. Weil klar, man kann sich, also irgendwann suchen sich die Leute auch andere Jobs.
Gibt es von deiner Seite aus irgendwelche Fragen?
Ich glaube, mich würde total interessieren, sozusagen, also ihr konntet euch wahrscheinlich freiwillig ja hoffentlich entscheiden, bei dem Projekt mitzumachen.
Naja.
Nee? Okay.
Doch, konnten wir. Doch. Bevor das jetzt in ganz falsche Richtung geht. Nee, konnten wir.
Nee, genau. Mich würde einfach interessieren, was waren eure Beweggründe, bei so einem Gedenkprojekt zu Hübner da mitzumachen, euch da auseinanderzusetzen? Und auch, ne, du meintest, 8 Monate habt ihr daran gearbeitet. Ihr macht jetzt auch den Podcast, das heißt, es sind jetzt auch mehr als 8 Monate. Und ich finde das ein total cooles Projekt und ihr habt das großartig gemacht. Aber wie habt ihr euch dazu entschieden oder wie habt ihr euch dafür motiviert?
Ehrlich gesagt ist die Schuldirektorin, Frau Lang, irgendwann mal auf mich zugekommen damals, hat gefragt, ob ich da mal mir das angucken will, die Stunde für den Workshop. Dann war ich da dabei, haben wir Texte bekommen und dann hat mich das irgendwie in der Stunde schon sehr interessiert. Hab mir viel in meiner Zelle durchgelesen, mir viel irgendwie Unterlagen besorgt dazu und fand das Thema sehr spannend, fand auch die Idee ganz cool, das irgendwie vernünftig zu inszenieren, weil ich jetzt auch nicht den besten Geschichtsunterricht hatte und man sonst bei geschichtlichen Themen wird immer sehr, sehr schnell ziemlich langweilig und hat auch so gereizt, das mal irgendwie anders hinzukriegen, aber natürlich auch an die ganze Geschichte zu erinnern und dann irgendwann habe ich Dembe gefragt, Rapper auch mitmachen will. Und der war auch sofort direkt dabei, hat auch, glaube ich, den perfekten Charakter gefunden, ich irgendwie auch. Und dann hat es auch ziemlich Spaß gemacht.
Ja, ehrlich gesagt, ich hätte nicht erwartet, dass es so einen krassen Ausmaß hat und dass so viele Menschen kommen würden. Und mit der Zeit hat man einfach mehr Interesse daran gewonnen. Und wenn man sich halt viel mit diesem Thema befasst, also was in der Zeit so alles da war, dass Jugendliche verfolgt wurden von der Gestapo, dass die Diskriminierung da schon extrem krass war und dass Gewaltausbrüche viel, viel schneller gingen als jetzt in der heutigen Zeit zum Beispiel. Das hat einen, ehrlich gesagt, schon krass zum Nachdenken gebracht. Und daraus hat man auch, bin ich der Meinung, so die, also für mich, ich kann ja nur für mich reden, die Motivation habe ich daraus gewonnen, das einfach durchzuziehen am Ende des Tages. Und ja, Julia, dann einmal zum Abschluss. Wie soll man mit der Geschichte deines Urgroßvaters in der Zukunft umgehen oder vielleicht sogar besser umgehen? Was wünschst du dir da genau?
Ich finde es auch schwierig und ich kann es auch nicht nur auf meinen Urgroßvater beziehen. Also ich würde meine Uroma tatsächlich auch immer mit reinziehen. Also, ne, weil sie war auch im Widerstand, sie saß auch, sie hat überlebt, klar. Er ist hingerichtet worden. Aber es geht auch darum, wie wird Erinnerung anerkannt? Also, das eine ist auch, Frauen im Widerstand ist ein großes Thema. Die werden oft nochmal weniger als aktive Personen gesehen. Und aber es geht zum Beispiel auch der Gedenkort, Plötzensee, der ist hier super versteckt. Ich hatte vorhin nochmal überlegt, ob ich hingehe zur Gedenkstätte. Aber man muss halt, also man muss, hier ist irgendwie, also da ist ein Schild und dann läufst du, aber siehst du auf der linken Seite, siehst du die Strafanstalt und daneben ist irgendwie so Industrie und so. Und dieser Eingang, der ist gar nicht ersichtlich. Also ich glaube auch, dass so Orte, Erinnerungsgedenkorte bekannter vielleicht werden müssen. Dann, es gibt Filme, aber ne, klar, ich, also auch, dass die Literatur vielleicht veröffentlicht wird, dass mehr drüber gesprochen wird, dass einfach auch Projekte entstehen, weil die Zeitzeugen leben nicht mehr. Also entweder wurden sie hingerichtet und die überlebt haben, sind inzwischen entweder schon so alt, dass sie oft nicht mehr reden können oder schon gestorben. Aber dass vielleicht auch der zweiten und dritten Generation, also den Enkeln, Urenkeln zugehört wird.
Dann danken wir dir recht herzlich für deine Zeit, für deine offenen Antworten. Ja, und einen schönen Tag.
Ich danke euch, dass ich hier sein durfte.
Das war die Spezialfolge und wir melden uns bald zurück mit neuen Themen, neuen Ereignissen aus der JSA.
Wenn ihr Vorschläge für Themen habt, schickt uns die bitte an info@2drittelfm.com.
Folgt uns auf Instagram, 2drittelfm heißen wir. Wir würden uns freuen über ein bisschen mehr Reichweite, oder?
Genau, das wäre cool. An dieser Stelle müssen wir uns auch noch von Vinson verabschieden. Vinson nimmt uns heute das letzte Mal auf, schneidet die letzte Folge zusammen. Und orientiert sich dann beruflich ein bisschen anders. Der muss leider Geld verdienen und kann hier den Spaß nicht mehr mitmachen. Vielen, vielen Dank, Vincent, auf jeden Fall für die super Zeit hier. Hat uns immer sehr viel Spaß gemacht. Ich spreche, glaube ich, auch im Namen von Herwal, von Doni, von Bartek, von Philo und natürlich auch von Dembe.
Wir lieben dich, Witz! Wir lieben dich!
Du wirst uns auf jeden Fall sehr fehlen. Und vielen, vielen Dank für alles, Vincent.
Ihr werdet mir auch fehlen. Vielen Dank für diese netten Worte. Weitermachen und wenn es Probleme gibt, wisst ihr ja, wie ihr mich kontaktieren könnt.
Vielen Dank an die Sponsoren Just Music,
Thomann,
Zoom Deutschland,
Podcaster.de,
Baby Audio,
National Hoodlum,
GIK Acoustics,
unserem Förderer,
die Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz
und dem Träger
No Boundaries e.V.